Es ist immer eine Freude, in die Gemeinde des lebendigen Gottes zu kommen. Das ist der Lieblingsort der Kinder Gottes. Dort beten wir unseren Gott vereint an, das, was wir in aller Ewigkeit auch tun werden, ihm Lieder singen, ihn preisen werden für seine große Barmherzigkeit und Güte. Es gibt nichts Schöneres. Und eines Tages werden wir das eben so tun, als vollendete Menschen, vollkommen. Heute fällt es uns sogar manchmal schwer, sich das vorzustellen, dass wir das in Ewigkeit tun sollen. Aber je mehr wir reifen und im Glauben vorangehen, auf der Straße der Christusähnlichkeit, ihm näher und ihm ähnlicher zu werden, desto mehr begreifen wir es, was er für uns getan hat und wie herrlich es ist, ihn anzubeten. Und wir tun das auch heute, indem wir uns auf das Wort Gottes konzentrieren. Das ist eins der Hauptaspekte einer Gemeinde, die sich versammelt, dass man auf das Wort Gottes hört, gemeinsam hört. Das geschieht nicht an den Rundfunkgeräten oder an den Internetanschlüssen, dass wir eine Predigt mittendrin ausmachen, wenn wir irgendwas Besseres haben, sondern hier bleiben wir von Anfang bis zum Ende sitzen, um auf Gottes Wort zu hören. Und das ist Gottes Wort an uns. Es ist nicht Menschenwort. Gottes Wort ist relevant, es ist maßgeblich. Und wir beschäftigen uns seit geraumer Zeit mit diesem wunderbaren Brief des Apostel Paulus an die Philipper. Und wir haben gesehen, wie der Apostel Paulus besorgt ist und bekümmert ist, auch um die Philipper, die Gemeinde, die er gegründet hatte. Und er möchte ihnen sagen, ihr Lieben, ihr müsst vorankommen in eurem Glauben, ihr müsst wachsen. Und ihr müsst noch reifen. Ihr müsst in einem Punkt ganz besonders reifen, und wir haben das mehrere Male schon beleuchtet. Wir können das Christentum auf einen gemeinsamen Nenner reduzieren und sagen, wir wollen sein wie Christus. Es geht um Christusähnlichkeit. Das beschreibt uns als Kinder Gottes. Das ist, was wir wollen. Es geht nicht um andere Dinge, die das Leben beherrschen, sondern das ist der Kern eines jeden Christen, der danach strebt, Gott gleich zu sein, seinem Sohn gleich zu sein. Und der Apostel Paulus wusste sehr wohl, dass das nicht so einfach ist, weil er selbst behauptete auch von sich, auch ich habe es noch nicht ergriffen. Ich bin auch nicht vollkommen. Aber ich bin euch ein Vorbild. Und es gibt andere, die ihr auch als Vorbild haben könnt, die nämlich genauso wandeln, wie ich wandle. Ich bin euer Vorbild. Achtet auf solche Vorbilder auf diesem Weg der Christusähnlichkeit. Ihr werdet solche Vorbilder brauchen. Und in unserem Text fährt er fort und sagt und gibt den Grund dafür, warum es so wichtig ist, dass wir guten und richtigen Vorbildern folgen, als solche, die wir den Herrn Jesus Christus lieben. Denn, und das ist unser Text, es wandeln so viele als Feinde des Kreuzes Christi. Das macht teilweise die religiösen Gemeinschaften aus. Das dringt bis in christliche Gemeinden hinein, dass Leute dort wandeln als Feinde des Kreuzes. Nun, wir wollen heute in dem Text Philipper 3 und die Verse 18 und 19 erkennen, wie wir Widersacher, die uns auf unserem Weg zur Christusähnlichkeit begegnen, erkennen. Und ihr könnt selber euch ausdenken, dass es nicht nur um das Erkennen geht, sondern wenn man etwas erkannt, dann handelt man entsprechend. Man meidet sie, man bewahrt sich davor, man ermahnt sie. Wir wollen den richtigen Vorbildern nachfolgen. Und darum geht es. Und ich lese den Text noch einmal aus Philipper Kapitel 3, ab Vers 12, nachdem Paulus davon gesprochen hat, dass er selbst noch nicht die Christusähnlichkeit erreicht hat, dass er noch nicht zur Auferstehung gekommen ist, Aber er sagt in Vers 12, nicht, dass ich schon erlangt hätte oder vollendet wäre. Ich jage aber danach, dass ich auch das ergreife, wofür ich von Christus ergriffen worden bin. Und genau das ist der Grund, nämlich ihm ähnlich zu werden. Brüder, ich halte mich selbst nicht dafür. Er wiederholt es, dass ich es ergriffen habe. Eines aber tue ich, ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich aus nach dem, was vor mir liegt und jage auf das Ziel zu, dem Kampfpreis der himmlischen Berufung Gottes in Christus Jesus. Vers 15, lasst uns alle, die wir gereift sind, so gesinnt sein. Und wenn ihr über etwas anders denkt, so wird euch Gott auch das offenbaren. Doch wozu wir auch gelangt sein mögen, lasst uns nach derselben Richtschnur wandeln und dasselbe erstreben. Vers 17, die Aufforderung. Werdet meine Nachahmer, ihr Brüder, und seht auf diejenigen, die so wandeln, wie ihr uns zum Vorbild habt. Denn, und das ist der Predigttext, Vers 18 und 19, denn viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe und jetzt auch weinend sage, als Feinde des Kreuzes des Christus. Ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch, sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Soweit der Text. Lass uns dem Herrn noch um seine Hilfe bitten. Geliebter Herr, oh, wir sind so dankbar, dass du uns deinen ganzen Ratschluss gegeben hast, dass wir sogar schon weiter sind als die Philipper, die auf die Lehre der Apostel noch angewiesen waren und noch nicht den ganzen Ratschluss vorliegen hatten. Wir dürfen auf dein komplettes Wort zugreifen und erkennen, wer du bist, erkennen, wer wir sind. Wir müssen zugeben, wir schneiden bei diesem Vergleich nicht gut ab. Wir erkennen, dass wir das Ziel und den Preis der Christusähnlichkeit noch nicht erreicht haben. Und so wollen wir den Anweisungen des Apostel Paulus, den Anweisungen deines Wortes, denn du hast diese seine Worte niedergeschrieben für uns, wir wollen ihnen Folge leisten. Wir wollen auf Vorbilder achten, aber wir wollen uns auch bewusst werden, dass es Widersacher und Feinde gibt, die uns auf dem Weg zur Christusähnlichkeit begegnen werden. Herr, gib du Gnade dazu, um deines Namens willen. Amen. Ja, wir haben erkannt, das Wort Gottes fordert uns auf, Vorbildern zu folgen. Paulus setzt sich als so ein Vorbild und stellt sich als ein Vorbild dar und auch seine Begleiter. Und er sagt, wandelt so, wie ich wandle. Und das, obwohl er nicht vollkommen war. Und ihr könnt euch vorstellen, dass möglicherweise Leute da waren und sich daran erinnern, dass der Apostel Paulus etwas Falsches gemacht hatte. Und vielleicht dachte er, naja, aber er hat ja Fehler. Kann ich ihm überhaupt nachfolgen? Nun, das Ziel ist so wie unser perfekter Herr Jesus Christus zu sein. Aber auf diesem Weg zum Ziel brauchen wir reale Vorbilder, die selbst mit der Sünde kämpfen, die selbst nicht vollkommen sind, die selbst danach streben, dieses Ziel zu erreichen. Und deshalb brauchen wir an dieser Stelle nicht den Herrn Jesus Christus, sondern jemanden, der auch in Sünde ist. Nun, wir wissen, der Herr Jesus Christus ist unser ultimatives Vorbild. So wollen wir sein. Das wollen wir erreichen. Aber wie wir Sünde ablegen müssen, das konnte uns Jesus nicht zeigen, denn er war kein Sünder. Dass er verändert werden musste als ein Sünder, das konnte Jesus uns nicht zeigen. Das zeigte er uns durch seine Diener. Und allem voraus sandte er den Apostel Paulus, den Heidenmissionar. Wir sehen selbst von Aposteln, dass sie irren. Selbst Paulus musste einmal auf Petrus zugehen und ihn zurechtweisen, weil er etwas falsch verstanden hatte. Aber das war nicht sein Leben. Er war dieses Vorbild. Er war dieser bestimmte Mann Gottes, den Gott gebraucht hat, Apostel und Propheten als Grundlage für die Gemeinde Jesu Christi. Sie wurden dafür bestimmt und dafür eingesetzt. Die frühe Gemeinde war beständig in der Apostellehre. Sie achteten darauf, was sie lehrten. Und jetzt sagt der Apostel Paulus, aber das ist nicht alles. Ihr müsst auch sehen, wie ich wandle. Denn es gibt so viele Menschen, die genau das, was ich sage, auch sagen können, aber nicht danach wandeln. Die Welt ist voller Menschen. Und hier redet er nicht von irgendwelchen Heiden, sondern er redet von religiösen Menschen, die sicherlich auch alles artikulieren können, sogar in ähnlicher Weise, wie wir das tun, aber die das nicht leben, was sie predigen. Und das veranlasst ihn dazu, diese drei Verse so zu schreiben, wie er sie geschrieben hat. Er fordert auf, sich Vorbilder zu suchen, nachzueifern. Wir können auch dem Apostel Paulus folgen, obwohl wir ihn nicht sehen. Wir haben das alles festgehalten im Wort Gottes. Aber wir suchen uns auch menschliche Vorbilder. Und wir alle haben Vorbilder in unserem Leben. Ich denke in meinem Leben zurück und es sind fast alles Ausländer gewesen, die mich beeinflusst haben. Hauptsächlich Amerikaner und Kanadier, auf die ich geschaut habe, die mir das vorgelebt haben. Und jetzt während der Zeit in Deutschland sind es meine eigenen Mitarbeiter. Ihr seid es. Ihr seid Vorbilder. Daniel ist für mich als mein Mithirte, ist mir ein Vorbild. Und so achten wir darauf, dass wir auf Leute achten, die genauso wandeln, wie der Apostel Paulus gewandelt ist, wie Gott es auch in seinem Wort vorgeschrieben hat. Nun, die Frage ist, woran und wie werden wir diese Widersacher, die uns auf unserem Weg zur Christusähnlichkeit begegnen, wie werden wir sie erkennen? Und Paulus sagt, hier, ich gebe euch diesen Text, ich schreibe euch dies auf. Ihr könnt immer wieder zurückgehen, ihr könnt dort schauen, wie man das macht. Nochmals, als Kinder Gottes sind wir zum Glauben gekommen. Und einige von euch sind noch nicht lange gläubig, einige sind vielleicht noch gar nicht gläubig. Und wir kommen zum Glauben und wir stehen am Anfang eines langen Weges. Ein Weg zur Christusähnlichkeit. Gott verändert uns primär durch sein Wort und die Kraft des Heiligen Geistes und verändert uns in das Bild seines lieben Sohnes. Wir wollen in der Tat sein wie Jesus Christus. Wir wollen so handeln und so denken. Wir sollen die Gesinnung des Christus haben. Das haben wir schon alles durch in diesem Philipperbrief. Und deshalb lesen wir unsere Bibeln. Deshalb studieren wir die Bibel, damit sie unser eigen wird. Wir lassen das Wort Gottes reichlich in uns wohnen. Wir lernen es auswendig, damit es parat ist, wenn wir es brauchen. Auf diesem Weg ist es nicht immer einfach. Der Weg ist nicht so rosig. Es ist nicht so, dass wir von heute auf morgen gereifte Christen sind, die alles unter Kontrolle haben. Wir fallen hin, wir fallen auf die Nase und wir müssen uns immer wieder reinigen. Das musste auch der Apostel Paulus, das müssen auch wir tun. Immer wieder uns reinigen von der Sünde, mit der wir uns besudeln. Aber das ist nicht unser Leben, dass wir in der Sünde leben. Das ist aber das Leben derjenigen, die als Feinde des Kreuzes des Evangeliums wandeln, die so denken, dass sie vielleicht schon perfekt wären. Nun, wenn wir zurückversetzen in die Situation der Philipper, dann gab es dort eine Gruppe. Nun, der erste Punkt ist, sie wandeln als Feinde des Kreuzes. Und wir fragen uns, welche Menschen sind das für die Philipper gewesen? Nun, das sind zuallererst wahrscheinlich die Judaisten gewesen. Eine jüdische Gruppe, die sich vielleicht eingeschlichen hatte, die sich verbreitet hatte, die jetzt auch auf europäischem Festland Fuß gefasst hatte. Und die versuchte, den Christen irgendwie weiszumachen, wisst ihr was, ist ja alles ganz richtig mit Jesus. Wir können es ja gar nicht abstreiten, dass er gestorben ist. Das glauben wir auch. Das Evangelium ist ja wunderbar. Aber ihr habt noch etwas, was euch fehlt. Ihr müsst euch beschneiden lassen. Ihr müsst das Gesetz halten, sonst könnt ihr nicht errettet sein. Und der Apostel Paulus hat scharfe Worte gegen diese Gruppe von Menschen ausgesprochen. Er nennt sie Hunde, böse Arbeiter. Er sagt, habt Acht auf die Zerschneidung, die Verstümmelung. Wir haben das alles genau uns angeschaut. Das waren möglicherweise solche, die als Feinde des Evangeliums wandelten. Denn es wird aus der Schrift sehr deutlich, das Evangelium von Jesus Christus bedeutet, die gute Nachricht von Jesus Christus bedeutet, dass Jesus Christus für Sünder stellvertretend den Preis am Kreuz gezahlt hat. Den Zorn, der für meine Sünde auf mein Leben kommen sollte, ist auf den Sohn, den Herrn Jesus Christus gekommen. Er hat am Kreuz bezahlt. Er ist dort gestorben. Nicht, weil der Mensch es wollte, sondern weil er selbst es wollte, weil er den Preis für unsere Sünde dort bezahlen wollte, für alle, die an ihn glauben würden. Das wird nicht automatisch zugerechnet, sondern jemand, der errettet ist, der hat geglaubt und muss glauben. Du musst glauben, dass Jesus gekommen ist, dass er ins Fleisch gekommen ist, dass er tatsächlich Gott ist und Mensch wurde und als ein perfekter Mensch ohne Sünde, ohne Makel an dieses Kreuz gegangen ist, stellvertretend zu sterben. Nun, bei den Judaisten war das so, dass sie erstmal Jesus, die Juden, erkannten Jesus nicht an, aber die Judaisten waren eine andere Gruppe, waren eine Gruppe, die etwas weiter fortgeschritten war. Die haben gedacht, ja, wir können das wohl gar nicht leugnen, was da passiert ist, aber ihr müsst trotzdem noch etwas dafür tun. Ihr müsst noch etwas leisten. Und ihr Lieben, wir brauchen uns gar nicht weit umgucken in unsere Sekten oder auch in die großen Kirchen. Vor allen Dingen, wenn wir uns den Katholizismus ansehen. Im Katholizismus spricht man sehr wohl von Gnade. Man spricht sehr wohl davon, dass Jesus gestorben ist. Alles in Ordnung. Aber das ist nicht genug, so sagt die katholische Kirche. Ihr müsst auch Werke tun. Ihr müsst Werke tun, damit ihr überhaupt gerecht werden könnt vor Gott. Und das, so sagt der Apostel Paulus, sehr deutlich im Galaterbrief, Kapitel 1. Wer ein anderes Evangelium bringt, und es gibt kein anderes, außer das, was er gehört hat und was gelehrt worden ist, der sei verflucht. Selbst wenn ein Engel das bringen würde. Und so können wir sehen, die Judaisten oder wer immer diese Gruppe war, vermutlich waren das Judaisten, das liegt jedenfalls nahe, wenn wir uns den Kontext anschauen. Es kann durchaus auch Heiden gewesen sein. Und der A könnte Juden einschreiben, Judaisten, das ist der Hintergrund. Aber das Zweite könnten auch Heiden sein. Es könnten, wie heute auch, das sind Libertines, das sind Leute, die Freidenker sind, die sagen, ja, das ist sehr gut, das, was Jesus getan hat, ist sehr gut, aber ihr müsst das nicht ganz so gesetzlich sehen. Wir sollen nicht gesetzlich sein, habe ich auch gerade gesagt. Wir dürfen nicht gesetzlich sein. Die Judaisten sind Gesetzes. Sie haben gesagt, du musst das Gesetz erfüllen. Also das Gegenteil lehren sie. Diese Heiden lehren genau das Gegenteil. Es gibt nichts Gesetzliches für uns, wir müssen überhaupt nichts mehr tun. Wisst ihr was? Zu der Zeit, als das entstand, gab es eine dualistische Philosophie, die besagte, der Geist ist gut und das Fleisch, die Materie, unser Körper an sich ist böse oder schlecht. Und sie haben gesagt, alles, was du letztlich mit deinem Körper tust, das interessiert nicht. Das Fleisch ist unheilbar, es kommt auf den Geist an. Wenn du im Geist glaubst, dann bist du gerettet. Also mach dir keine Sorgen darüber, wenn du mal irgendwas tust, was anderen nicht gefällt, wenn du rumhurst Oder wenn du dich betrinkst, das ist nur dein Fleisch. Das ist die böse Materie. Die wird eines Tages vielleicht verändert, wenn wir bei Jesus sind. Aber hier auf der Erde können wir einfach nichts machen. Es ist einfach so. Seht ihr? Und so kam auch damals schon Menschen und sagten, ja, wir sind Christen, aber sie leben tatsächlich wie Heiden. Und ihr Lieben, das ist leider allzu häufig geworden, dass man sagt, wir haben die Freiheit, wir sind frei, der Buchstabe tötet. Ihr wisst, einige von euch wissen genau, wovon ich spreche. Die sagen, ja, nimm das nicht so ernst mit der Bibel, ich bitte dich. Deshalb hat Jesus uns ja befreit, damit wir nicht an den Text einer Schrift gebunden sind. Oh, ihr Lieben, das ist ein verkehrtes Denken. Und davor warnte der Apostel Paulus sehr deutlich. Er sagte, viele wandeln, wie ich euch oft gesagt habe. Und der Apostel Paulus hat das nicht nur einmalig gesagt, er hat es immer wiederholt. Und die Schrift, das Neue Testament, ist voll von Warnungen davor, dass Menschen genauso leben. Sie wandeln als Feinde des Kreuzes des Christus. Nochmals, wir glauben, dass es hier impliziert, dass das Leute sind, die nicht gegen das Kreuz etwas sagen würden. Die würden nicht sagen, ich glaube nicht an das Kreuz Jesu Christi. Das glaube ich nicht. Oh doch, sie sagen, wir glauben an das Kreuz. Wir glauben, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Das glauben sie alles. Wisst ihr, sie kommen nicht und sagen, wir sind Gegner des Evangeliums. Nein, nein, wir sind Freunde des Evangeliums. Sie kommen der Wahrheit sogar sehr nahe. Und das macht es auch so gefährlich. Wenn jemand sagen würde, ich bin ein Feind des Evangeliums, den würden wir sofort erkennen. Das wäre gar nicht notwendig, dass Paulus sowas noch aufschreibt. Aber weil sie der Wahrheit so nahe kommen, sagt Paulus, davon gibt es sehr, sehr viel. Lasst euch nicht verwirren auf diesem Weg. Wenn ihr verändert werdet, werdet ihr das antreffen. Ihr müsst prüfen, wen ihr euch anvertraut. Und er hat gesagt, wem sollt ihr euch anvertrauen? Die, die so wandeln, wie ihr uns gesehen habt, wie wir wandeln. Die nicht nur so lehren, deshalb der Apostel Paulus sagt in Thessalonich auch, das Wort Gottes ist nicht nur gekommen im Wort, sondern in Kraft. Und wir haben unser Leben mit euch geteilt. Darauf kommt es an. Nicht, was du redest, sondern was du lebst, ist entscheidend. Nun, diese Freidenker, religiöse Freidenker, Liberale, wir reden auch von liberaler Theologie, Antinomianisten, Leute, die sagen, wir brauchen kein Gesetz, wir sind frei zu tun, was immer wir tun wollen, die sind Feinde des Kreuzes. Aber sie sagen doch, wir glauben an das Kreuz. Sie sagen doch, wir glauben an Jesus, dass er für uns gestorben ist. Wie kann das denn nun sein, dass sie Feinde sind? Ihr Lieben, weil der Wandel es offenbart. Der Wandel offenbart, was du wirklich glaubst. Und das Wandeln bedeutet hier, dass es in einem ungebrochenen Muster ist. Das ist ein ungebrochenes Muster, ohne sich zu reinigen. Sie sind immer dabei, so zu wandeln als Feinde. Sie haben nie den Anfang mit Jesus Christus tatsächlich gemacht. Und ihr Lieben, es ist tatsächlich so, in der Gemeinde Jesu Christi ist es gefährlich, wenn wir Menschen haben, die so leben. Und deshalb ist es gefährlich, wenn wir zum Glauben kommen und nicht wissen, wo sollen wir eigentlich hin? Es gibt so viele Kreise. Wo soll ich mich festmachen? Kann ich mich überhaupt irgendwo verbindlich dabei? Ich habe gehört, die Bibel lehrt davon, dass wir zu einer Gemeinde hören sollen. Und das ist wirklich wahr. Es gibt kein von der Gemeinde losgelöstes Christsein, nur verbindliches am Leib Jesu Christi, wir sind Glieder am Leib. Da muss man sich fragen, wo entschließe ich mich denn hinzugehen? Die haben doch alle irgendwo einen Haken, oder? Und prüft es anhand der Heiligen Schrift. Prüft es anhand des Wandels. Und Paulus sagte, viele wandeln. Es ist nicht vereinzelt. Und ihr könnt wohlmeint in einen Kreis kommen und verwirrt werden, weil dort komische Dinge gelehrt werden, aber nicht das Wort Gottes. Er hat es ihnen oft gesagt. Ich nehme an, er bezieht sich darauf, als er bei den Philippern war, 10 Jahre zuvor, aber dass er es möglicherweise auch durch Boten ihnen nochmals mitgeteilt hat. Wir erinnern uns an Epaphroditus, der bei ihm war und möglicherweise ihm das mit auf den Weg gegeben hat, ja, auch das Schreiben. Und dass er einfach immer wieder gesagt hat, Leute, bewahrt euch davor, hütet euch vor solchen Menschen. Und die ganze Schrift ist voll davon. Achtet mal auf den Brief des Judas. Judas, der Halbbruder unseres Herrn Jesus Christus, er warnt vor Leuten, die sich sogar in die Gemeinde eingeschlichen haben, unbemerkt. Und wir denken, unmöglich. Oh ja, wir müssen als Gemeinde immer auf der Hut sein. Wir erinnern uns an die Apostelgeschichte. Paulus ruft die Ältesten auf Ephesus zu sich und er warnt und er sagt, aus euren eigenen Reihen werden Leute aufstehen und verkehrte Dinge lehren. Und meint damit sicherlich auch die Feinde des Kreuzes des Christus. Jetzt schreibt er ihnen das voller Anteilnahme. Da heißt es, und jetzt sage ich euch, das weint. Und wir fragen, Paulus, warum weinst du? Warum weinst du? Nun, wir können es nicht genau sagen, warum er weint. Wir vermuten, dass es die Folge ist, weil er weiß, welche Auswirkungen es hat, wenn falsche Lehrer Leute verführen. Es ist mir selbst zuwider, wenn man vor allen Dingen in Amerika, man kann hier auch viele Fernsehsender sehen, wo Evangelisten, angebliche Evangelisten hier in Deutschland, leider auch beim ERF, es ist völlig durchwachsen mit komischer Theologie, vom mystischen Glauben bis hin einfach zu absoluter Irrlehre. Und die Leute denken, oh, das ist doch im Fernsehen gesagt worden. Das muss doch richtig sein. Und sie folgen diesen Irrlehren. Ihr Lieben, der Prüfstand muss immer das Wort Gottes sein. Immer nicht die Erfahrung oder was ich erlebt habe, sondern das, was Gott sagt in seinem Wort. Und Paulus war ergriffen davon. Ich weiß, wie er, aus dem Römerbrief wissen wir, gelitten hat, dass sein Volk verblendet war. Und er wäre am liebsten für sein Volk selbst gestorben, damit er es retten könnte. Aber hier sagt er, ich weine. Vielleicht denkt er daran, dass die Philipper teilweise verführt werden. Vielleicht denkt er auch an die Verführten selbst, an diese verführten Lehrer. Und einer der ganz großen Lehrer, die ihr auch alle kennt vielleicht, die ihr mit aus dem Christentum seid oder da euch mit beschäftigt, ist im charismatischen Kreis Benny Hinn, der ganz bewusst Leute verführt, Stadien mit Leuten vollmacht und meint, er könne sich so bereichern. Und wir wissen das nur deshalb, weil sein Neffe Costa Hinn zum Glauben gekommen ist und er berichtet hat, was Benny Hinn alles treibt. Mit den Spendengeldern dieser armen Leuten, die verführt sind, die hoffen, dass sie geheilt werden. Er verspricht ihnen Heilung und füllt die Stadien voll. Sie schleppen leere Rollstühle nach vorne und stellen sie dahin, als würde es so aussehen, dass eine große Heilung stattgefunden hat. Der Costa ist zum tatsächlichen Glauben gekommen. Und er hat berichtet, wie sein Onkel ist es ja dann, ne? Nehme ich mal an, Neffe, wenn es ein Neffe ist, wie er die Spendengelder, wie sie die zusammen verprasst haben. In Katar, in den größten Hotels, sich Luxusfahrzeuge gemietet haben, um das Geld zu verprassen. Und haben sich lustig gemacht über die dummen Seelen, die das glauben, was sie lehren. Nun, die Welt ist voll solcher Dinge. Aber es ist nicht immer so offensichtlich, wie in solchen Fällen. Und wir müssen auf der Hut sein. Deshalb ist es hier geschrieben. Und wir müssen sie erkennen und wir erkennen aus der Schrift, dass jeder, der nicht glaubt, wie die Schrift es sagt, wird wo enden? In der Verdammnis. Seht ihr das? Ihr Ende in Vers 19 ist das Verderben. Höllische Qualen. Zweiter Punkt, sie werden in ewiger Verdammnis enden. Oh Lieben, das ist der Ort, an dem jeder Mensch enden wird, der Christus nicht als Erlöser kennt, der ihn nicht angenommen hat. Sie sind Feinde des Kreuzes und dann sagt Paulus, ihr Ende ist das Verderben. Und sie lehren andere Dinge. Sie lehren, dass sie das Reich Gottes erben werden. Sie lehren sogar Sachen, dass sie auf Erden das Reich Gottes etablieren werden. Und das ist eine falsche Lehre. Denn wir sehen, dass Jesus kommen muss, um das Reich hier aufzubauen. Wir sind wohl Bürger des Reiches Gottes und er regiert jetzt schon in unseren Herzen. Und das ist mitten unter uns. Aber das irdische Reich wird der Herr Jesus Christus aufbauen auf dieser Erde. Das wird sehr deutlich beschrieben. Ihr Ende ist das Verderben, das ist das Verhängnis, das ihnen bevorsteht. Ihr ewiges Schicksal ist in Verdammnis besiegelt. Sie werden ewige Höllenqualen erleiden. Warum? Weil sie keine wahren Christen sind. Sie können so reden, aber sie wandeln nicht. An ihren Werken werdet ihr sie erkennen, heißt es in der Schrift. Und weil sie keine wahren Christen sind, können sie auch nicht die Wahrheit verkündigen, ohne dass sie sich verunreinigen. Wie ihr wisst, sind wahre Christen, solche, die das glauben, was Christus in seinem Wort lehrt. Ein wahrer Christ identifiziert sich mit dem, was Christus lehrt. Er identifiziert sich mit Christus. Und weil sie Abstriche vom Evangelium gemacht haben, diese Libertins, diese Freidenker, die sagen, das brauchen wir nicht, oder etwas hinzugefügt haben wie die Gesetzlichen, ihr habt nicht genug, deshalb ist es ein falsches, nicht rettendes Evangelium. Sie haben das Transformierende, das Verändernde, die verändernde Kraft des Evangeliums nicht erkannt. Und das wird häufig gelehrt. Du musst einfach nur glauben. Du musst einfach glauben. Das stimmt, du musst glauben. Aber du musst glauben, was die Schrift sagt. Und wenn du glaubst, wie die Schrift hast, dann gehen von dir Ströme lebendigen Wassers aus, dann bist du verändert, dann bist du ein neuer Mensch. Dann willst du nicht mehr in deinem alten Schlamm leben. Dann willst du raus. Das ist dein Verlangen danach. Sie haben einen nutzlosen Glauben, der nie zu einer echten Transformation geführt hat, sodass sie neue Schöpfungen gewesen wären, die nach dem Verlangen, was im inneren Menschen richtig ist. Aber das haben sie nicht. Sie sind zum Tode verurteilt. Als Gemeinde müssen auch wir und andere Gemeinden Acht haben. Habt Acht vor Menschen, die euren Weg kreuzen, die entweder legalistisch sind, die sagen, ihr braucht noch dies oder jenes, ihr müsst den Sabbat halten, wenn du den Sabbat nicht hältst, dann wirst du verdammt. Oder ihr dürft dies nicht essen und ihr dürft jenes nicht essen. Das ist legalistisch. Gleichzeitig wollen wir uns vor Menschen in Acht nehmen, die liberal sind und Abstriche bei den Tugenden tun. Ja, sie werden in ewiger Verdammnis enden. Das Dritte, und ich habe das als Drittes vorausgenommen, sie leben mit einer irdischen Gesinnung. Sie leben mit irdischer Gesinnung. Dann nochmals Vers 19, ihr Ende ist das Verderben, ihr Gott ist der Bauch. Und sie rühmen sich ihrer Schande, sie sind irdisch gesinnt. Und diese irdische Gesinnung kommt in ihrem Gott zum Ausdruck, der ihr Bauch ist. Es ist interessant, dass er hier ein Wort benutzt, das auf die Innereien sich bezieht. Das könnte bedeuten, dass es die Speisevorschriften der Judaisten sind. Aber es bezieht sich wahrscheinlich nur auf das eigene Fleisch. Sie selbst sind ihr eigener Gott. Sie sind der Maßstab, nicht Gott selbst, der lebendige Gott. Sie sind der Maßstab. Sie kennen nur das Irdische, was hier sich abspielt auf dieser Erde. Ich sage öfter mal, sie sind gefangen in einem Käfig des Naturalismus. Alles, was außerhalb dieses Naturalismus ist, das existiert für sie nicht. Sie spielen das vor. Sie sagen, oh ja, wir glauben an Jesus Christus. Aber in Wirklichkeit glauben sie es nicht. Denn ihr Wandel offenbart es. Sie leben nach einer irdischen Gesinnung und mit einer irdischen Gesinnung. Die Judaisten waren Anhänger irdischer Zeremonien und Rituale und Dinge, die nichts weiter als irdische Symbole waren. Viele Juden, Jesus macht das deutlich, leben nur nach erlernten Menschengeboten und nicht Gottes Wort. Und sie sind auf diese Dinge so fokussiert, und das ist verdammungswürdig. Und für die Libertines gilt, sie lieben die Welt und Feindschaft mit Gott ist das Ergebnis von Freundschaft mit der Welt, wie Jakobus das sagt in seiner Epistel. Oder Johannes sagt, wenn jemand die Welt liebt, so ist die Liebe des Vaters nicht in ihm. Ich weiß nicht, ob ihr einmal John Bunyan gelesen habt und erinnert euch da in dem Buch Die Pilgerreise an den Mann mit der Hake, der den Dreck, den Dung gehakt hat. Und John Bunyan hat auf die ihm eigene Weise einen Menschen illustriert, der sich vollkommen unbewusst ist, dass direkt über ihn ein himmlischer Gesandter mit einer Krone schwebt, einer goldenen Krone, weil seine Augen ständig auf den Boden gerichtet sind, wo er einfach diesen Dreck hakt. Nun, das genau sind diese Leute. Sie schauen nicht nach oben. Sie schauen nicht in das Wort Gottes. Sie schauen nicht auf das Übernatürliche, was Gott sagt. Sie beschäftigen sich mit diesem Dreck. Wie Paulus gesagt hatte, das war einst sein Leben. Diese Errungenschaften, was er im Judentum errungen hatte, das achtete er als Dreck und als Schaden. Aber damit beschäftigen sich einige nur und sagen, guck mal, was ich geleistet habe. Und brüsten sich damit. Und wollen sich loben und preisen lassen von anderen. Ihr Lieben, lasst uns das nicht tun. Und das Evangelium bietet diesen Menschen eine goldene Krone. Und trotzdem haken sie all ihren Dreck zusammen und beschäftigen sich nur mit irdischen Dingen. Häuser, Autos, Geld und Banknoten. Wie wir es in dem Beispiel von Benny hingesehen haben, da geht es nur um Geld. Da gibt es nur um Erfolg. Wie ihre Garderobe ist. Ich meine, ich könnte nicht mal so einen Anzug bezahlen, den diese Leute tragen. Da würde ich ein ganzes Jahresgehalt für hinlegen müssen. Hört nicht auf das, was sie sagen, sondern beobachtet sie genau. Fügen sie etwas zum Evangelium hinzu oder behaupten sie, es sei nicht genug, damit ihr erlöst seid, was ihr habt, dann wendet euch von diesen Menschen ab. Seid auf der Hut. Und das ist mein Gebet für uns als Gemeinde, dass wir ein besseres Urteilsvermögen erlangen. Ich fürchte, dass mangelndes Urteilsvermögen die Menschen in unseren Gemeinden dazu veranlasst, hinter allen Arten von Menschen herzulaufen, die in Wirklichkeit Feinde des Kreuzes sind. Ihr Lieben, das ist nicht zu weit hergeholt. Das geschieht so. Und wenn ihr nach dem Ziel streben wollt, müsst ihr dem richtigen Vorbild folgen und das falsche Vorbild meiden. Viertens, sie rühmen sich ihrer Schande. Sie rühmen sich ihrer Schande. Und was ist das? Zuletzt in meiner Auflistung sehen wir, in meiner Auflistung, Paulus hat das jetzt vorgemacht, etwas davor gesetzt. Wir sehen, wie die Schande erwähnt werden, deren sie sich rühmen. Erinnert ihr euch noch, was Paulus im Philipperbrief sagt, wessen wir uns rühmen sollen? Wir rühmen uns des Herrn. Ne? Wir rühmen uns des Herrn. Wir sollen uns des Herrn rühmen. Und genau genommen, deren Ruhm heißt es, ihre Schande ist, denn Ruhm bedeutet prahlen. Was das bedeutet, die Schande besteht darin, dass sie mit etwas prahlen, dessen sie sich wirklich schämen sollten. Genau die Sache, die eine Schande für sie sein sollte, ist die Sache, mit der sie prahlen. Ha, guck meine Gerechtigkeit an. Ich hab's geschafft. Guck mal, was ich alles getan habe. Habt ihr das überhaupt gesehen? Ich muss an Matthäus 6 denken. Wo sollen wir Dinge tun? Im Geheimen, verborgen. Nicht vor den Augen der Menschen. Aber ich bin so gerecht. Meine Güte, sie prahlen damit. Das ist unglaublich. Und wie in 1. Korinther 5, wo Paulus zur Gemeinde sagt, überhaupt hört man, dass Unzucht unter euch ist. Ihr habt aber jemanden unter euch, der Unzucht begeht, sagt er in Vers 2 in Kapitel 5, und darauf stolz ist. Er war stolz darauf. Sie sind stolz mit ihren Errungenschaften. Damit prahlen sie. Dafür müssen wir uns hüten. Und Paulus sagte, das, was ich eines Tages, was ich einst hochhielt, das ist für mich passé. Das ist für mich Schande, das ist Dreck. Wir haben gelernt, der Prophet Jesaja sagt, dass alle unsere Gerechtigkeit bestenfalls wie, was ist? Dreckige Kleidung, dreckige Lumpen. Und wenn ihr wisst, welches Wort dahinter steht, dann wisst ihr, dass es wirklich schändlich ist. Das ist Schande. Und das ist ein Libertin. Er ist liberal. Seht, so lebe ich. Aber ihr wisst, ich bin durch das Blut gereinigt. Ich bin erlöst. Es ist egal, was ich tue. Ich kann tun, was immer ich will. Das sagen die Libertines. Sie rühmen sich genau der Sache, die eigentlich eine Schande für sie ist. Andererseits prahlt auch der Judaist immer wieder mit seinen Anstrengungen. Ihr Lieben, es ist so typisch für einen Libertin, für einen Freidenker. Wenn ihr jemals einen solchen Menschen trefft, und das geschieht leider viel zu häufig, wird er feierlich all diese Dinge aufführen, die er die Freiheit hat zu tun, und er wird euch geiseln, sozusagen, sie zu tun. Tu das mit mir. Und sie geiseln mich als Legalisten und sagen mir all diese Dinge, die sie frei sind zu genießen. Sie sind stolz auf ihren schändlichen Lebenswandel. Sie benutzen die Gnade Gottes als einen Freibrief. Das soll nicht so sein. Nun, die Frage ist, ist das überhaupt für uns relevant? Oh ja, ich sage es noch einmal. Zum Ersten, prüft sehr gut, welcher Gemeinde ihr euch anschließt. Und das Ziel ist immer, dass ein Kind Gottes sich einer lokalen Gemeinde anschließt. Wenn wir zum Glauben kommen, werden wir in den Leib hineingeboren, aber der drückt sich immer lokal aus. Wenn jemand hier sagt, nee, das brauche ich nicht, ich stehe über diesen Ding, dann ist das schon der erste Hinweis dafür, dass etwas nicht ganz stimmt. Okay? Gutes Prüfen sehe ich als richtig, muss so geschehen. Man lässt sich nicht auf etwas ein, das ist genau wie beim Heiraten. Du heiratest nicht die nächste Frau, die um die Ecke kommt, sondern du prüfst und du fragst Dinge und willst herausfinden. Und so ist es auch in einer Gemeinde. Einige von euch kommen jetzt in diese Gemeinde und ihr hört Dinge, die wir sagen, und ihr prüft das genauestens. Und ich möchte noch mal darauf hinweisen, Ende Januar fangen wir dann auch mit dem Mitgliedschaftskurs ein, und wir beten dafür, dass ihr das auch annehmt und auch das so seht. Es geht nicht darum, dass wir größer werden. Größe spielt für uns keine Rolle. Es geht darum, dass wir das euch geben, was Gott sagt, nämlich einen lokalen Leib von Gläubigen, der sich dem Wort Gottes hingibt. Das wollen wir. Wir brauchen einander, denn wir sind Glieder an seinem Leib. Vielleicht denkst du jetzt, okay, ich soll also Vorbildern folgen. Das will ich tun. Wie mache ich das? Und das kannst du auch nur, wenn du an diesem lokalen Leib teilhast. Du kennst uns sonst gar nicht, weil wir offenbaren uns nicht allen Leuten. Wir sind auch nicht für andere Christen verantwortlich, die nicht zum lokalen Leib gehören. Dafür sind andere Leute verantwortlich. Ich übernehme keine Seelsorge, die außerhalb meiner Gemeinde ist. Dafür sind die anderen Gemeinden zuständig. Versteht ihr das? Und so wollen wir uns kennenlernen. Wie in einer ehelichen Beziehung. Ich heirate nicht meine Frau, damit ich sie irgendwie von fern angucken kann. Ich will alles wissen von ihr. Ich will sie ganz kennen. Und so wollen wir uns kennen. Wir wollen Dinge offen darlegen. Wir unvollkommene Menschen kommen zusammen, um dem lebendigen Gott die Ehre zu erweisen. Das ist wunderbar. Und das ist, wie Gott sich die Familie aussucht. Er stellt uns zusammen. Das ist nicht irgendwie, gehen auf die Straße und sagen, oh, der wäre nicht schlecht bei uns in der Gemeinde. Den möchte ich gerne haben. Das entscheidet Gott. Wir predigen das Wort Gottes. Wir predigen allen das Wort Gottes. Ja, wir wissen nicht, wen Gott erwählt. Das ist völlig irrelevant für uns. Wir gehen hin und bringen allen das Evangelium von Jesus Christus. Und dann entscheidet Gott darüber, wen er zu einem neuen Menschen machen will und zu der Gemeinde hinzufügen will. Lieben, seid auf der Hut. Diese Worte sind sehr wichtig. Es gibt so viel, die uns verwirren. Und wir verstehen sogar, dass manchmal Menschen länger brauchen, zu sagen, ja, ich bin einfach so verletzt worden, ich habe so viel Böses erlebt in anderen Kreisen, ich brauche noch Zeit. Wir geben dir diese Zeit. Such das Gespräch mit uns, mit unseren Geschwistern, mit den Diakonen, die sich in unserer Gemeinde als treu erwiesen haben. Und betet, dass der Herr euch verwandelt in das Bild seines Sohnes. Und alle die, die ihr den Schritt in die Nachfolge nicht getan habt, ihr seid auf dieser Ebene derjenigen, die als Feinde des Kreuzes wandeln. Das ist wahr. Ihr werdet in ewiger Verdammnis enden, wenn ihr euch nicht umkehrt, wenn ihr nicht umkehrt und sagt, oh Gott, sei mir gnädig, rette mich, ich erkenne meine Schuld. Oh ja, es braucht sehr viel Mut. Aber tut das. Oh ihr Lieben, wir können auf dieser Erde temporär verspottet werden. Wir können sogar verfolgt werden und sogar um des Glaubens willen getötet werden. Aber wisst ihr was? Das ist immer noch ein guter Tausch. Denn wir werden in Gottes Ewigkeit sein. Der Preis dafür, dass wir mit ihm gehen, ist, wir werden sein wie Christus in aller Ewigkeit. Deshalb, wenn du den Herrn nicht kennst, heute ist der Tag. Kehr um. Bitte ihn um Vergebung. Lasst uns zusammen beten. Herr, wir danken dir für diese deutlichen Worte des Apostel Paulus an die Philipper. Und wir einst wandelten alle auf diesem Weg und waren einst alle Feinde des Kreuzes. Das Kreuz, das den Zentrum, den Mittelpunkt unseres Glaubens darstellt. Denn dort bist du gestorben und hast bezahlt für unsere Schuld, für unsere Sünde. Die wir in keiner Weise würdig sind. Absolut nicht. Sogar die schlimmsten von allen Sündern sind, wie der Apostel Paulus es selbst auch von sich selbst glaubte. Herr, die hast du errettet. Wir wissen, dass auch viele als Feinde des Kreuzes des Christus wandeln. O, bewahre uns davor. Hilf du, dass wir aufmerksam sind, dass sich Menschen auch nicht unbemerkt in deine Gemeinde schleichen, sondern dass wir aufmerksam sind und um deines Namens willen auch die Gemeinde bewahren. Herr, ein schreckliches Urteil ist über diesen Menschen ausgesprochen. Ihr Ende ist das Verderben, der ewige Tod, ewige Höllenqual. Ja, aber das ist angemessen, wenn nicht du ihr Gott bist, sondern sie selbst sich zum Gott machen, ihr Bauch, alles, was sie für ihren eigenen Körper erwerben und begehren, das ist es, was sie antreibt, auch wenn sie sich ihrer eigenen Schande rühmen und sie irdisch gesinnt sind. Herr, hilf du uns, so gesinnt zu sein wie der Apostel Paulus. Hilf uns, deine Gesinnung zu haben, Herr Jesus Christus, dass wir demütig sind, uns belehren lassen und erkennen, dass wir dich wirklich brauchen. Wir beten dich an, du heiliger Gott. Danke, dass du den Weg mit uns gehst und dass wir, die wir glauben, am Ziel ankommen. In Jesu Namen. Amen.